Matthias Hofmann ist Maler, verheiratet und zwei Kinder, 6 und 14. Er verdient 2.145 Euro netto plus 438 Euro Kindergeld, ergibt 2.583 Euro. Im Bürgergeld würde die Familie 1.691 Euro erhalten. Hinzu kommen 800 Euro Miete und 250 Euro Heizkosten. Macht 2.741 Euro. 158 Euro weniger für 160 Stunden Arbeit. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Julian Adrat. Ich war am Sonntag auf dem Spielplatz. Auf dem Spielplatz mit dem Typen gesprochen, der nicht wusste, dass im deutschen Parlament, in unserem Parlament, ein biologischer Mann auf einem Frauenlistenplatz sitzt. Er ist vor einer Woche zum zweiten Mal Vater geworden. Man kennt sich vom Sehen schon jahrelang, bestimmt 10 Jahre älter als ich, haben zwei Bier getrunken und er wusste, lieber Typ, wählt links und weiß nicht, dass im deutschen Parlament ein biologischer Mann auf einem Frauenlistenplatz sitzt. Und sind solche Leute eigentlich die Hoffnung oder das Gegenteil dessen? Denn zumindest belügt er sich ja nicht selbst. Wie gesagt, es gibt die Ansicht, dass in totalitären Systemen ausnahmslos alle, oder zumindest damals im Stalinismus, alle einander und vor allem sich selbst belogen haben. So weit sind wir noch nicht. Aber es gibt viele Menschen wahrscheinlich, die sich eben nicht selbst belügen, die auch gar nicht wissen, was los ist in diesem Land. Ich meine, wir sind alle im Strom der Zeit gefangen. Aber natürlich fragt man sich in Zeiten von Instagram und TikTok und wie es so schön heißt, im Informationszeitalter, dass eine solche Information tatsächlich untergehen kann. Nicht irgendein Dorfmensch, weiß ich nicht wo, sondern ein Mensch, der in Berlin-Mitte lebt, weiß nicht davon. Wer würde nicht sagen, er steckte mal eine Haut fest, die ihm jetzt peinlich ist, ja? Wie gesagt, wir sind gefangen im Strom der Zeit. Wer würde nicht sagen, er habe mal Dinge geglaubt oder zumindest gesagt, die er heute bereut, musste ich gestern denken. Ich saß im Café und zwei kaputte, Kampflespen. Und wenn man sie so sieht, sie sind auch nur Verkörperung eines großen Irrtums, über den sie vielleicht einmal lachen werden, den sie bereuen werden, den sie in jedem Fall durchleiden werden. Und angenommen, der Zeitgeist ist stark, wer sagt denn nicht, dass sie alle wie leere, seelenlose Hüllen tatsächlich einer völligen Menschenverachtung und letztlich einer Verachtung für alles, was gut und schön ist, frönen? Wer sagt, dass sie nicht tatsächlich alles, dass alles, was sie in diesem Moment extra zur Schau tragen, eben dieser Verachtung dient, letztlich sie damit sagen wollen, ja, ich bin ekelhaft, ich bin schlecht, aber ich bin nun mal ein Mensch und ich bin das Wertvollste im Universum und ich bin etwas wert, egal wie ekelhaft ich aussehe und welche Sünde ich begehe. Und sie haben ja recht damit. Nun ist es aktuell so extrem geworden, dass es aber insgesamt droht, die Gesellschaft, die Zivilisation zu zerreißen. Ich habe eben noch mal was gehört, schon vor einer Weile, haben wir gerade eben noch mal einen Clip gesehen. Die neue Verfassungsrichterin im Verfassungsgericht in den USA wurde gefragt, können Sie sagen, was eine Frau ist? Nein, sagt sie, kann sie nicht. Gerät ins Schludern und wusste keine Antwort darauf. Wurde nur in dieses Amt gehievt, weil sie eine Frau ist, eine schwarze Frau übrigens. Was ist das für eine Welt, wo ein Mensch, wo eine Frau nicht mehr sagen kann, was eine Frau ist? Sie warf mit Brei auf Potsdamer Monet-Bild Schlagzeile vom Tagesspiegel, Tagesspiegel Plus. Ich lese nur die Headline. Wir brauchen Protest, der empört und aufregt. Warum greift die Gruppe Letzte Generation Kunstwerke an, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen? Ein Interview mit der 25-jährigen Aktivistin Miriam Herrmann. Ein Interview, also das der Tagesspiegel bringt, mit einer jungen Frau, die Brei auf einen Monet wirft. Es ist wahrscheinlich, dass sie Abtreibung für moralisch richtig hält und dass sie an mehr als zwei Geschlechter glaubt. Und sie wirft Brei auf einen Monet. Und der Tagesspiegel klingelt und fragt nach einem Interview. Klar, man könnte sagen, frei dem Motto, kill your enemy with a smile, dass ein derartiges Hofieren dem Wahnwitz den Wind aus den Segeln nehmen könnte. Wer im Mainstream lüstern interviewt wird, der wird vielleicht keine Lust mehr haben, Brei auf wertvolle Bilder zu werfen. Aber stimmt das? Diese Leute sind nicht mutig. Davon bin ich ziemlich überzeugt. Man versetzt sich in ihre Lage. Was brächte einen dazu, sich in ein Museum zu begeben, Brei dabei zu haben und diesen dann auf das Gemälde zu klatschen? Sie sind nicht mutig, weil sie wissen, dass der Tagesspiegel sie interviewen wird. Weil sie wissen, dass Leute wie sie in Talkshows eingeladen werden. Es kann Karriereplanung sein. Klar, du hast ein bisschen Lampenfieber. Aber let's go. Ab rein, den Brei reingeschmuggelt und aufs Bild geklatscht und du hast ausgesorgt. Aber diese Leute werden in 10 Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren kaum bewundert werden. Wahrscheinlich glauben sie das. Das glauben sie ganz bestimmt. Sie glauben entweder, es sind 10, 20 Jahren die Erde geschmolzen oder sie sind, weiß ich nicht, Helden, Ikonen. Sie selbst hängen dann in Museen, glauben sie wahrscheinlich. Es ist eine wirklich gestörte Welt, in der wir leben. Aber es war nie anders. Das Volk Israel erlebt Wunder um Wunder. Und doch verliert es immer wieder den Glauben, dreht durch und macht Schwachsinn. Ich lese gerade von Erich Fromm eine, wie heißt es? Ich glaube, eine humanistische Interpretation des Alten Testaments. Ekelhaft, sage ich. Ekelhaft, das Buch an sich. Es ist trotzdem gut lesbar, weil es eben die alttestamentarischen Geschichten behandelt. Auf mehr oder weniger auch kluge Weise. Sie quasi mehr oder weniger auch unverfälscht wiedergibt. Was natürlich großartig ist, aber letztlich diese Spitze, diese Pointe des Humanismus in allem zu entdecken. Ja, sehr traurig. Ich habe das Buch auf einer Liste. Ich dachte von Prager gesehen. Ich dachte, er hätte das empfohlen. Ich muss nochmal schauen. Vielleicht habe ich auf Amazon oder wo immer ich es bestellt habe, einfach falsch geklickt. Es war nie anders, das Volk Israel. 40 Jahre in der Wüste. Es war nie anders. Aber man hat als Mensch ja nur, sagen wir, drei Generationen zu leben und frühestens in der zweiten hat man vielleicht ein bisschen den Überblick, also zumindest die Möglichkeit, die biologische sozusagen, über eine Generation hinwegzusehen. Das war am Sonntag in der Kirche, als ich mich das wieder gefragt habe. Hat es das je gegeben, dass eine Jugend je so unfassbaren Schwachsinn geglaubt hat? Es waren 4 Messdiener und während der Priester und der Diakon keine Maske getragen haben, die 4 tragen die FFP2 zwischen 8, 9, 17 Jahren komplett durchgängig Maske getragen. Es ist ein Verbrechen, Kinder die Maske tragen, während die Erwachsenen keine Masken tragen. Aber es sind ja die eigenen Eltern, die es mittragen, die es durchsetzen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das mal im Podcast erwähnt habe. Ich hatte mich ja mal lautstark in der Deutschen Oper zum Wort gemeldet. In der frisch renovierten, proppenvollen Deutschen Oper. Unser 14-jähriger Sohn damals hat im Jugendorchester mitgespielt. Und vor dem Tutti, was hatten sie gespielt? Tschaikowski, ja? Nussknacker. Gab es immer mal wieder so ein paar Kammermusik-Auftritte, Streichquartett, Blasquartett, solche Sachen. Und ein Moderator hat durchgeführt. War letztes Jahr im Sommer. Der Moderator trug keine Maske, er befragte aber die Kids, 14 war die Obergrenze, waren meistens weitaus jünger. Und die Kinder also deren Horn zum Beispiel so groß war wie sie selbst. Es war tatsächlich meine Aktion, während Bläser vorne standen, was mich nochmal mehr aufgeregt hat. Die sitzen dann also da, die Kids mit ihren Rieseninstrumenten, die Minés in ihrer Aufregung, kurz vor ihrem Einsatz auf der Bühne, unter der Maske, während ein maskenloser Moderator ihnen das Mikro vors Gesicht hält, während er ihnen eine Frage stellt. Ich war ziemlich außer mir und habe losgerufen, ziemlich laut: Zieht doch mal die Maske aus. Und vielleicht auch irgendein Fluch. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich hatte im Nachhinein die Bedenken, dass die Kinder sich angeschissen gefühlt haben mochten. Aber meine Wut galt ja dem Moderator und allen Eltern, die das akzeptieren. Diesen schweigenden Schweinen, ja, die in der Deutschen Oper also saßen. Die Kinder hatten sich dann alle ganz schnell die Masken vom Gesicht gezogen, nachdem ich gerufen hatte. Aber meine eigentliche Frage: Hat es das je gegeben, dass junge Menschen, 11, 12, 13, 10, wie auch immer, wirklich solch jenseitigen Unsinn geglaubt haben, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt? So früh ideologisiert zu sein, konnte man je einem Elfjährigen einen abergläubischen Glauben vorwerfen? Wie war das, als ich 11 war? Das ist 21 Jahre her. Was haben wir geglaubt? Was war es, was wir an Unsinn geglaubt haben? Ich weiß es nicht, mir fällt tatsächlich nichts ein. Aber wer unter den Hörern älter ist, das weiß ich, gab es unter den 10-Jährigen damals etwas, was wir mit heutigem Aberglauben vergleichen können? Und wahrscheinlich ist Aberglaube das richtige Wort. Das Christentum ist zum ersten Mal in einer Generation quasi nicht mehr existent. Und ein echter Aberglaube ergreift schon die Kinder. Das war nie anders. Was gibt es nicht schon in anderen Kulturen bei Kindern für abergläubische Bräuche? Kim Del Rorison, der Buchpreisträger, die Autorenperson, ist tief von einem Aberglauben durchdrungen, von dem Glauben an Hexerei, worüber man noch vor 10 Jahren die Augen verdreht hätte. Kein Mensch hätte ihn ernst genommen. Musk übernimmt Twitter. Viele sagen, er hätte Trump sofort freischalten müssen. Ich habe auch den Trump und 100 weitere bekannte Accounts, berühmte Persönlichkeiten, die nicht twittern dürfen, obwohl sie nie zu einem Genozid oder Ähnlichem aufgerufen haben. Persönlichkeiten, die schlicht nicht woke sind und öffentlich dazu gestanden haben. Aber es haben sich mehrere gigantische Werbegrößen zusammengetan und gedroht, dass würde Trump wieder twittern dürfen, dann ziehen sie ihre Werbung ab. Mir spukt eine Zahl im Kopf herum, 60 Milliarden, das kann nicht sein, ja? 60 Milliarden Werbekosten, vielleicht 60 Millionen, ich weiß es nicht. Aber klar, grundsätzlich, Twitter ist ein Unternehmen und General Motors zum Beispiel hat gedroht, oder hat es, glaube ich, sogar schon auf Eis gesetzt. Aber es ist paradox, oder was heißt paradox? Es ist nicht paradox, überhaupt nicht. Es ist schlicht der Lauf der Dinge, es liegt an Individuen, wenn es zum Positiven geht. Zum Negativen entwickelt sich eine Gesellschaft über alle. Zum Positiven wahrscheinlich nur über Individuen. Und so macht sich das hohe Gut der Meinungsfreiheit aktuell an der Person fest, wie ich finde. Donald Trump, darf er wieder twittern? Ich wollte was zum Bürgergeld sagen. Bürgergeld. Der Bundesrat also. Die CDU droht es im Bundesrat zu blockieren, bedarf ein Gesetz, lese ich von Wikipedia, ein Gesetz nicht der Zustimmung des Bundesrats, handelt es sich um einen Einspruch, gut, das interessiert uns nicht, aber der Bundesrat hat also Einspruchsrecht. Es kommt zustande, wenn der Bundesrat innerhalb von 3 Wochen unterlässt, einen sogenannten Vermittlungsausschuss anzurufen, wenn er den Einspruch aber vollzogen hat. Zum Anrufen des Vermittlungsausschusses ist bei einem Einspruchsgesetz lediglich der Bundesrat Bundesrat berechtigt, will er später Einspruch einlegen, muss er vorher den Vermittlungsausschuss anrufen. Kommt es im Vermittlungsverfahren zu einem Kompromiss oder zu einem Ergebnis, das vom Bundesrat nicht akzeptiert wird, kann er gegen das Gesetz nunmehr Einspruch einlegen. Legt der Bundesrat Einspruch ein, nimmt diesen jedoch später zurück, kommt das Gesetz zustande, nimmt der Bundesrat seinen Einspruch nicht zurück, kann der Bundestag diesen gemäß in erneuter Abstimmung überstimmen. Wie viel die dafür brauchen, weiß ich aber auch nicht. Hierfür muss sich die der Mehrheit seiner Mitglieder, Kanzlermehrheit, für den Anspruch aussprechen. Nehme ich an die einfache Mehrheit. Legt der Bundesrat den Einspruch mit einer Zweidrittelmehrheit ein, muss der Bundestag ihn mit seiner doppelt qualifizierten Mehrheit überstimmen, nämlich mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen, mindestens aber absoluter Mehrheit der Mitglieder. Fällt die Abstimmung im Bundestag zugunsten des Gesetzes aus, kommt dieses gemäß zustande. Kann der Bundestag den Anspruch jedoch nicht überstimmen, ist das Gesetz gescheitert. Ich vermisse tatsächlich so ein bisschen in den Artikeln, die ich gelesen habe, zu der Bundesrat droht, beziehungsweise die CDU droht also zu blockieren im Bundesrat. So ein bisschen, ja, politikwissenschaftliches Hintergrundwissen. Tatsächlich. Und ich bin durch mehrere Artikel gegangen. Fehlt, oder? Wäre doch irgendwie nice. Ich lese von Twitter. Matthias Hofmann ist Maler, verheiratet und zwei Kinder, 6 und 14. Er verdient 2.145 Euro netto plus 438 Euro Kindergeld, ergibt 2.583 Euro. Im Bürgergeld würde die Familie 1.691 Euro erhalten. Hinzu kommen 800 Euro Miete und 250 Euro Heizkosten. Macht 2.741 Euro. 158 Euro weniger für 160 Stunden Arbeit. Dass an einem solchen Beispiel es tatsächlich Stimmen gibt, die etwas wie Bürgergeld oder überhaupt solche Transferleistungen für gerechtfertigt, für fair halten. Man zweifelt an allem, aber es passt. Ich weiß nicht, was ich krasser finde. Die Fraktion, die es für fair erachtet, wenn ein Mann im Frauensport mitmacht, oder die Fraktion, die es für fair erachtet, wenn also ein Mensch, eine Familie mit Arbeit weniger Geld hätte als ohne. Ich wünsche allen schöne Ferien noch. Wir hören einander wieder übermorgen Donnerstag. Tschüss. All alone, she is tucked and toweling with her socks on. She's got COVID-19, she's tucked and all alone. She is tucked and toweling with her socks on.